Guten Abend, ihr Lieben. Heute sehe ich euch sogar. Das ist schön. Das war in der letzten Woche so ganz anders. Ja, dritter Teil unserer Serie zum Thema Kirche. Ich hörte so dem Matthias zu und dachte, boah, ist das langweilig, das Thema. Ja, es könnte, also es ist so ein bisschen, das Energieniveau sinkt immer direkt, wenn man das Thema Kirche. Oh. Was? Ja, ich dachte, wie kann man das so erklären, dass man merkt, das ist eigentlich eine ziemlich aufregende Geschichte. Also, machen wir es mal so, nicht? Gott macht aufregende Dinge. Er redet. Er schafft Dinge durch sein Wort. Die Welt zum Beispiel, nicht? Es werde Licht, es ward Licht und so, ne? Er weckt Tote auf durch sein Wort. Auch geistlich Tote. Und wenn das geschieht, dann tauchen Menschen auf zum Leben. Und bäm, entsteht Kirche. Das ist sozusagen die Keimzelle von Kirche. Ja, wie genau geschieht das? Ja, sie werden erweckt durch die Verkündigung. Das hatten wir im ersten Teil. Sie sammeln sich als Gemeinschaft, erkennen ihre Zugehörigkeit. Na, Teil 2. Und heute das dritte. Dieses Wort schaltet irgendwas frei im Menschen, dass der plötzlich möglich ist, in der Lage ist, die Umgebung als Schöpfung Gottes wahrzunehmen und die Mitmenschen verrückterweise als Wesen, die gar nicht zum Ausbeuten da sind, sondern im Gegenteil Adressaten der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Ist ein ganz verrückter Blickwechsel, der plötzlich entsteht. Und daraus entsteht nach Verkündigung und Gemeinschaft die dritte Wesensäußerung von Kirche. Der Wille zum Dienst. Griechisch Diakonia. Ah, und da kommen uns natürlich gleich die Assoziationen, große Institutionen, kirchliche Krankenhäuser, Kitas, Seniorenheime. Und das hat so ein bisschen so einen Eindruck, das ist sowas, das sourced man so out. Wir lassen dienen, nicht? Man lässt andere diese Dienstleistung machen. Naja, wenn wir auf die Anfänge der Kirche zurückblicken, merken wir, dass das nicht so gedacht war, sondern dass der Dienst, das Dasein für andere Menschen eine Wirkung des Wortes ist. Also wo das Evangelium Begeisterung wirkt, blicken Menschen plötzlich über den Tellerrand, wollen einander helfen, wollen dienen. Sie sehen die Bedürfnisse und sie sehen die Erfordernisse in ihrem Umfeld und sagen, wir müssen was tun. Das ist sozusagen das Kennzeichen von lebendigem Glauben, dass man sich nicht selbst genug ist, weil Gottes Liebe ins Leben hinausdrängt, so wie so ein Hefeteig, nicht? Der geht dann auf, wenn man ihn richtig ansetzt. Ansetzt ist das Wort, genau. Wo Gottes Dienst in der Gemeinde Menschen berührt, da führt er sie zum Dienst am Mitmenschen in die Welt hinaus. Zu etwas, das Paulus dann sogar sagen kann, das ist weltlicher Gottesdienst. Und unser heutiger Bibeltext aus der Apostelgeschichte zeigt, dass das kein Automatismus ist. Wir werden nämlich Zeuge einer Situation, wo es so richtig rumst im Gebälk. Und ich lese uns deshalb aus der Apostelgeschichte, 6. Kapitel. Das befasst sich so mit dieser Übergangszeit, als aus dieser kleinen Jüngerschar die weltweite Kirche wurde. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischsprachigen Juden, so übersetzt Luther, in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, das ist nicht gut, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, Klammern und Schwestern, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen zum Judentum übergetretenen Heiden aus Antiochia. Und diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten, legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Jo, es wird gemeckert. Es erhob sich ein Murren. Ein Text also mitten aus dem Leben, schon damals in der Urgemeinde. Es gibt so Ressourcen, es gibt Aufgaben, wie das so ist. Der Kuchen reicht nie für alle. Schwupps, beginnen die Verteilungskämpfe. Auch in der Gemeinde. Wer kriegt hier was? Wer wird hier möglicherweise bevorzugt? Und schau doch, die haben mehr als die anderen. Oder in diesem Arbeitsbereich wird mächtig reingebuttert, aber diese Aufgabe, die doch auch so wichtig ist, die wird so stiefmütterlich behandelt. Haben wir doch früher viel mehr Zeit drauf verwendet. Und dann wird gemurrt. Wörtlich heißt es, es entstand eine laute Unzufriedenheit. Das sind Momente, wo mehr nach den Sitzungen geredet wird als in den Sitzungen. Es gibt Gruppen, Parteiungen. Klar, man ist friedlich, höflich miteinander. Man ist ja kultiviert, nicht? Aber das Energielevel und die Bereitschaft, sich einzubringen, die ist auf relativ niedrigem Niveau. Kein Wunder, wo Probleme schwelen, verbindet sich friedlich und höflich zu friedhöflich. Da macht man keine großen Sprünge als Gemeinde. In der Jerusalemer Gemeinde entzündet sich das Problem an einer gemeinsamen Sozialkasse. Es geht also wieder mal um Kohle. Da zahlten die wohlhabenderen Gemeindeglieder ein und unterstützten damit die, die nicht so viel hatten. Nun bekam die wachsende Gemeinde in Jerusalem in jener Frühzeit schnell einen mehr und mehr internationalen Touch, weil auch griechisch sprechende Juden aus allen Teilen des Römischen Reiches in dieser Gemeinde Fuß fassten. Und es gab Stimmen, die behaupteten, die einheimischen Juden, die würden aber bei der Unterstützung bevorzugt. Und so ist das, wenn unterschiedliche Gruppen miteinander leben, die sich kaum verstehen. Vielleicht war das so eine Art Insider-Vorteil, nicht? Die wissen halt, wo die Töpfe stehen. Und so beäugt man sich da auch schon mal ein bisschen kritisch und fragt, komme ich hier in der Gemeinde eigentlich genügend vor? Wie dem auch sei, die Apostel merken, ja, hier gibt's ein Problem. Hier gibt's Handlungsbedarf, das ist ein ernstes Problem. Was sie aber nicht tun, was hingegen heute manche Gemeindeleitung reflexartig machen würde, ist zu sagen, gut, machen wir jetzt auch noch. Die Jünger, die Apostel lösen das anders. Die denken gar nicht dran, es selber zu tun, sondern sie delegieren diese Aufgabe. Und dahinter steckt die Einsicht, man muss nicht alles selber machen, weil man es nämlich auch gar nicht kann. Ja wie, ist die Aufgabe also doch nicht wichtig? Doch ist sie, ist wichtig, keine Frage. Aber die Apostel wissen um ihre eigenen Grenzen und sie wissen zugleich um die besondere Bedeutung des Evangeliums von Jesus Christus für eine sich nach Erlösung sehnende Welt. Und so antworten sie, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Die Apostel beherzigen damit das erste Axiom jeder Managerschulung, first things first. Das Wichtigste zuerst. Bei allem, was wir in der Gemeinde tun, dürfen wir niemals die Prioritäten aus den Augen verlieren, sonst verzetteln wir uns nämlich. Dann werden wir am Ende nicht mehr das tun, was eigentlich unser Job ist, unser Auftrag, unsere Berufung, sondern wir werden uns im Klein-Klein eines unübersichtlichen Alltags verlieren. Dann wird der hektische Ruf des, man muss doch auch noch das und oder dieser feuerwehrartige, aktionistisch geschäftige Gestus kommen. Nicht, man reagiert auf all die kleinen Brände, die einen vor sich hertreiben. Die ursprüngliche Berufung Gottes wird dahinter leiser werden, die wird schließlich verschwinden. Was ist meine Berufung? Wozu ruft mich Gott an diesem Ort oder auch zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz? Welchen Schuh ziehe ich mir an? Was muss ich bleiben lassen? Das sind die Fragen. Ja, und bei den Schuhen, nicht? Wir sind Menschen, nicht Tausendfüßler. So viele Schuhe können wir uns nicht anziehen. Dass die Gemeindeleitung eine Sache nicht selber tut, bedeutet also nicht, dass sie unwichtig sei oder weniger bedeutsam. Die Gemeindeleitung tut nämlich etwas, sie erkennt eine wichtige Aufgabe und gibt das an die Gemeinde zurück. Wisst ihr jemanden dafür? Steht euch jemand vor Augen, der für dieses Engagement, für eine einzurichtende Tafel, für diese Speisung der Armen in Frage käme? Dahinter steht die Gewissheit, wenn Gott uns diese Aufgabe gibt, dann wird es auch Menschen geben, die diese Aufgabe tun. Darum schauen Sie wieder außerhalb der Gemeinde und engagieren nicht irgendeinen Dienstleister, noch nötigen Sie den Erstbesten in der Gemeinde, und um einfach irgendwie Lücken zu stopfen, sondern weil Sie wissen, dass es sich um eine wichtige Aufgabe handelt, geben Sie eine Bestellenbeschreibung aus, die deutlich macht, dass auch alle weltzugewandte Hilfe der Gemeinde sich aus den Quellen speisen soll, von denen Menschen im Glauben zehren. Ist eigentlich logisch, ne? Also Sie sagen, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die erstens, Qualifikation 1, einen guten Ruf haben, nicht? Damals hat man noch nicht so Lebensläufe geschrieben, hat man sich erkundigt. Zweitens, die voll Heiligen Geistes sind, und drittens, die Weisheit haben, um das zu tun, die wir bestellen zu diesem Dienst. So, also guter Ruf, Heiliger Geist und Weisheit, Kompetenz, ne? Wäre schon schön. Ja, wir stehen in all unserem Tun, ob wir beten oder predigen, ob wir die Kasse führen oder am Tresen stehen, wir stehen in all unserem Tun als Zeugen des gekreuzigten und auferstandenen Herr Jesus Christus vor den Menschen. Wir stehen vor ihnen als Zeugen des Evangeliums. Gott wird Mensch, Gott kommt zum Menschen, er lebt mit ihm, er teilt mit ihm nicht das Brot allein, sondern auch eine himmlische Zukunft. Das ist also eins. Und soll dieser Zusammenhang nicht auseinanderbrechen, reicht es zum diakonischen Handeln, zum Dienst am Nächsten eben nicht, lediglich einen dafür zu finden, der eben nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Es wäre nicht einmal angemessen, gemeindliche Aufgaben durch Menschen erledigen zu lassen, die zwar in ihrem Dienstbereich hinreichend professionelle Kompetenz besitzen, aber von Gott bisher völlig unberührt sind, sondern diese Position muss nach Ansicht der Apostel von Menschen besetzt sein, die die Liebe Gottes verkörpern, weil sie sie selbst erfahren haben und nun an andere weitergeben können. Verkörpern. Nicht, da gewinnt die oft so gedankenlose Rede vom Leib Christi eine ganz neue Bedeutung. Und deshalb suchen die Apostel nicht bloß Menschen mit Managementkenntnissen. Denn es ist ein geistlicher Dienst, der zwar unsere berufliche Kompetenz erfordert, allerdings solche, die diese Kompetenz im Glauben bewährt. Nun weiß schon die Psychologie, nur wer sich selbst geliebt weiß, kann andere lieben. Wer erfahren hat, dass Gott dem Bedürftigen hilft, dass er Hunger stillt, nicht nur den nach Brot, sondern auch den Lebenshunger, der kann selbst geben und bekommt ein Auge für den Nächsten und seine tiefere Not. Für diakonisches Handeln im biblischen Sinne braucht es keine Funktionäre. Da braucht es Menschen mit Heiligem Geist, die Einsicht in die Welt Gottes haben, die von ihm berührt sind. Und gleichzeitig braucht es Menschen, die Einsicht und Verständnis für die ganz irdischen Bedürfnisse der Menschen haben, die ein Herz für deren Nöte besitzen. Also so Leute, die so schweben und keinen Weltkontakt mehr haben, ist auch eine schwierige Kiste. Also das Evangelium ist ziemlich praktisch. Gott bleibt nicht bei sich. Er kommt mit vollem Engagement zum Menschen. So sollen wir auch zum Mitmenschen kommen. Das erfordert Kenntnisse, Weisheit. Braucht Engagement und natürlich auch den rechten Spirit. Das ist also mehr als ein Dienstleisterjob in der Sozial- oder Gesundheitsbranche. Dazu braucht es Berufung, Liebe für diese Menschen, weil man sich selbst von Gott geliebt weiß. Ja, und da muss ich sagen, da erscheint es mir schon irgendwie auch als eine tragische Entwicklung in unserer Kirche, dass wir Gemeinde und sogenannte Anstaltsdiakonie, so nennt sich das, getrennt haben. Und dadurch dieser Zusammenhang von der Verkündigung des Evangeliums und dem Dienst am Nächsten gleichsam so ein bisschen auseinandergerissen haben. Wir haben die Kirchengemeinden auf der einen, die sozialen Einrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser, Hospize und so weiter auf der anderen. Die Befürworter dieser Entwicklung Ich erinnere mich noch, ich habe im Vikariat, haben wir uns da wirklich die Köpfe heiß drüber diskutiert. Die sprechen dann von den Vorzügen der Professionalisierung des Dienstes. Das ist sehr schön. Ja, ich schätze gute Arbeit. Wenn allerdings der Kern der Diakonie, das ganzheitlich dienende Weiterreichen der Liebe Gottes an die bedürftige Welt ist, dann möchte ich fragen, kann man Liebe professionalisieren? Kann man sie delegieren? Das ist ein komischer Gedanke irgendwie. Das klingt irgendwie nach Rotlichtmilieu, finde ich. Ja, also möchte ich falsch verstanden werden. Man kann ja über jeden, der sich in pflegenden Berufen für andere Menschen einsetzt, ja nur herzlich dankbar sein. Also wir wissen alle, was wir da für eine quasi Knappheit im Moment haben. Also großartig, wenn Menschen sich für Mitmenschlichkeit Tag für Tag unter zum Teil ja erbärmlichen Arbeitsbedingungen aufopfern. Aber Mitmenschlichkeit, wie menschliches Tun überhaupt, erwächst bekanntlich aus den unterschiedlichsten Motiven. Da kann man zwar sagen, ist mir doch wurscht, warum einer hilft, Hauptsache er hilft, ja, da ist auch was dran. Damit erhebt man dann aber die Hilfe zum Selbstzweck. Und so ist Diakonie aber gerade nicht gemeint. Diakonie ist von ihrem Kerngedanken das dienende Weitergeben der Liebe Gottes. Gott kommt zum Mitmenschen, er schenkt sich dem Menschen, er tritt ein ins Leiden. Nicht, ich rede über Diakonie und ich rede über Jesus zur selben Zeit gerade. Es geht im Letzten nicht um Reparaturlösung für diese Welt. Es geht um Erlösung. Gott will eine neue Welt schaffen. Das hat schon Jesus selbst im Umgang mit den hungernden, Kranken und Belasteten dieser Welt zeichenhaft bekräftigt, nicht? Es gab Brot für die 5000. Aber es gab auch den Hinweis, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Menschen wurden geheilt. Aber sie wurden auch darauf hingewiesen, dass über aller Heilung das Heil steht. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache geheilt. Also beim Herrn und im Frieden mit Gott. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, diese Priorität macht Jesus immer wieder deutlich. Und in dieser Tradition gehen die Apostel weiter. Also sie haben Jesus gut verstanden, muss man sagen. Sie wissen, dass sie nicht alles allein machen können, dass sie auch nicht alles allein machen müssen. Dazu gibt's den Leib Christi. Und wenn Gott Aufgaben stellt, dann finden sich auch Menschen, die das übernehmen. Das ist der tröstliche Gedanke. Und gleichzeitig wissen sie, dass man den Dienst am nächsten nicht aus der Gemeinde auslagern kann. Outsourcing ist keine christliche Option. Wir können Mitmenschlichkeit nicht outsourcen. Zu Deutsch von externen Quellen besorgen lassen. Wir haben nur eine Quelle und die ist ja Gott selbst. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers, der Ort, wo unser Lebensdurst gestillt wird. Und wenn man das Kranken oder sonst wie Bedürftigen vorenthält, betrügt man sie um das Entscheidende. Und nur wo die Gemeinde aus diesem Zentrum lebt, wird sie als Leib Christi leben können. Verkündigend und diakonisch. So wie Jesus das auch mal gemacht hat. Er war das Wort. Er quatschte aber nicht nur, er sagte, was er tat, und er tat, was er sagte. Da war eine totale Einheit. Man würde heute sagen Integrität, Authentizität. Wir haben als Gemeinde Jesu heute unser Lebenszentrum in Gottes Wort. Es ist die Kraftquelle unseres Tuns. Es ist quasi unsere Tankstelle. Das Wort sorgt für unsere geistliche Erneuerung. Es stärkt die Verbindung zum auferstandenen Herrn. Es tröstet, es bringt zurecht. Und diesen Fokus hat die Gemeinde zu wahren. Wenn sie da rausgleitet aus diesem Zentrum, dann ist sie verloren. Darum sagen die Apostel, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das war keine Strategie für Faulheit. Nein, das Wort Gottes darf nicht vernachlässigt werden, sagen sie. Eine Gemeinde oder Kirche, die diesen Fokus, den Zugang zum Wort verliert, die verliert sich dann in den Worten und im Gerede. Hört man leider oft genug. Statt Vollmacht bleiben dann nur noch Vollmundigkeit, Verlautbarung. Sie verliert ihre Identität und verkommt zum religiösen Postamt, zum Eventveranstalter, zum Dienstleister auf dem spirituellen Jahrmarkt. Sie verzettelt sich unweigerlich. Wenn sie sich aber auf das Wort verlässt, mit diesem Wort lebt und auf das Wort, das an sie ergeht, Antwort gibt, also betet, mit Gott redet, dann hat sie ein starkes Zentrum. Sie wird dann aus diesem Zentrum gesammelt heraustreten, auf die Straße, in die Kieze, in die Region. Wer beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleibt, wer mit Gott im Gespräch ist, der wird auch den Menschen und ihren Nöten gegenüber nicht sprachlos sein. Sprachlos macht dann höchstens die Wirkung dieses Wortes. Da heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Ich finde das bewegend, dass ausgerechnet durch einen Konflikt hindurch das geschieht. Und dass die Bibel nicht der Versuchung erliegt, schwierige Episoden in der Gemeinde einfach so unter den Teppich zu kehren, würde ja nahelegen, dass man so eine Hagiographie, so eine Heiligenlegende spinnt, ja. Und ich glaube, es braucht in der Gemeinde mitunter auch solche schmerzlichen Phasen, damit man einen gemeinsamen Schritt weiterkommt. Nicht wie vor der Ernte durch den Pflug der Boden erstmal so aufgebrochen wird, ja, damit er fruchtbar werden kann. Erst wo unter der Leitung des Heiligen Geistes neue Strukturen entstehen, da blüht dann auch die Gemeinde. Und leider kommt durch bestimmte Beharrungskräfte, auch durch kraftlos gewordene Traditionen, auch durch Angst, nicht vor risikobehafteter Veränderung, kommen Gemeinden oft nicht dazu. Dann bleibt man unter diesem Korsett alter Ordnung, Strukturen wie geknebelt. Aber der Predigtext macht Hoffnung, finde ich. Diakonie, der mitmenschliche Dienst in der Gemeinde, ist eine Herausforderung, die uns nicht allein in die Welt zu den Menschen führt, sondern auch zurück ins Gebet. Und ich denke da auch an diesen Grundkonflikt, den vermutlich jeder von euch euch durchlebt, der seine Zeit ordnet, nicht? Gerade wenn man viel am Hacken hat, Beruf, Familie. Es geht immer irgendwie auch um Freischaufeln von Zeit. Und was heißt das für meine Mitarbeit, beziehungsweise so für mein Engagement für andere? Das braucht Weisheit. Wenn man alles an einem zerrt und ich gleichzeitig merke, Gottes Liebe drängt nach außen und ich will auch dem in meinem Dienen Gestalt verleihen. Oder wir beten mit Blick auf die Auswirkungen, die gemeinsame Dienste auf die Gemeinschaftsqualität bei uns haben. Dass wir einen Blick dafür bekommen, wo Konflikte in der Gemeinde gären, die ein erlösendes Wort der Klärung brauchen. Ja, die überhaupt erst einmal auf den Tisch kommen müssen, damit Menschen miteinander statt übereinander reden. Und dass man anschließend einen Blick dafür gewinnt, was man selbst dazu beitragen kann, dass eine Sache nicht aus dem Ruder läuft und dass Dienstgemeinschaft gefördert und vertieft wird, statt unwiderruflich zerstört. Für manchen könnte der Dienst an der Gemeinschaft paradoxerweise auch gerade im Schweigen bestehen. Denn durch Gerede und Tratsch, ist ja auch eine Form des Murrens, verbaut man gerade Neuankömmlingen in der Gemeinde die Chance, Kirche als heilsamen Ort zu erleben, an dem Gott mir durch Mitmenschen dienen möchte. Nicht stattdessen werden dann Leute plötzlich mit Dingen konfrontiert, an denen sie in ihrer Position ohnehin nichts ändern könnten. Nicht? Und wenn es so richtig schlecht läuft, werden sie sogar als emotionaler Mülleimer für das eigene Ressentiment gebraucht und missbraucht. Das darf nicht sein. Dass diakonische Herausforderungen ausgerechnet ins Gebet führen, zeigt, dass Diakonie kein mitmenschliches Handeln im Autopilotmodus ist. Es bleibt zutiefst auf Gott bezogen. Also wir brauchen enge Tuchfühlung zu ihm. Wir kommen aus der Begeisterung durch die Liebe Gottes. Sie treibt uns an. Sie gibt uns ein Herz für den Mitmenschen. Und sie treibt uns auch wieder zu Gott, indem sie uns klar macht, aus eigener Kraft wirst du das niemals hinbekommen. Wir brauchen die Nähe zur Kraftquelle Gottes, um anderen liebend dienen zu können. Wer im Gemeindedienst steht, weiß das jeden Tag. Darum gehört die Diakonie zur Gemeinde dazu. Sie ist quasi die Verstoffwechselung der Liebe Gottes im Dienst am Nächsten. Und darum kann eine Gemeinde ohne Diakonie nicht wirklich Gemeinde sein. Wenn Gottes Liebe in ihr nicht praktisch wird, hat sie im Bild gesprochen quasi ein geistliches Verdauungsproblem. Und weil das, wie wir alle wissen, unweigerlich auf einen großen Knall zuläuft, sollten wir es nicht so weit kommen lassen. Amen.